SRF 1.
Uhr, die Informationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous am Mittag. Die Hoffnungen auf eine Waffenruhe in Syrien sind endgültig geplatzt. Die Situation im Bürgerkriegsland wird immer verworrener.
Washington und Moskau haben schon lange die volle Kontrolle und Einflussmöglichkeiten zur Steuerung dieses Konfliktes verloren.
Zum Abbruch der Bemühungen zwischen den USA und Russland, das Gespräch mit dem UNO-Experten Andreas Zumach. Was die Schweizerinnen und Schweizer glücklich macht.
Familie, wo es gut geht, und Gesundheit ist eigentlich für mich das Wichtigste. Geld spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Und doch, Geld hat einen Einfluss auf die Zufriedenheit, zeigt der neueste Sozialbericht. Dazu die Fakten und das Tagesgespräch um 1. Der Nobelpreis für Physik geht an drei Forscher aus Großbritannien. Wir erklären, was ihnen diese große Ehre verschafft. Und kurz vor 1 unsere Serie zur Blockchain. Für Banken ist die neue Technologie Bedrohung und Hoffnung zugleich. Es sei wie beim Testfahren eines Autoprototypen.
Imagine test driving a car. Until you've sat in it and figured out what it feels like when you drive it, it's very difficult to make decisions.
Da wisse man auch erst beim Fahren, was der Wagen taugt, so der IT-Spezialist der UBS. Einblicke ins Bankgeschäft der Zukunft hier im Rendezvous am Mittag. Im Studio sind Brigitte Kramer und Andreas Freudig mit den Nachrichten.
Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an drei Wissenschaftler aus Großbritannien, die in den USA forschen. Zur einen Hälfte geht er an David Thewlis und zur anderen Hälfte an Duncan Haldane und Michael Kosterlitz. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Preisträger forschen über ungewöhnliche Zustände von Materie, sogenannte topologische Phasenübergänge. Schweizerinnen und Schweizer sind grundsätzlich zufrieden mit ihrem Leben, mit ihrer Arbeit und auch mit dem Bildungssystem. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Auftrag des Schweizerischen Nationalfonds. Demnach überwiegen positive Gefühle. Die große Mehrheit empfinde ihr Leben als sinnvoll und selbstbestimmt. Wiederholt wird die Erkenntnis früherer Studien, dass Arbeitslose oder von Armut Betroffene grundsätzlich weniger zufrieden seien mit ihrem Leben. Die Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat sollen auf ihr Vetorecht verzichten müssen, wenn es um die Verfolgung von Kriegsverbrechen geht. Diese Forderung kommt vom UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein. Der Sicherheitsrat brauche endlich Arbeitsregeln, um handeln zu können, sagte er vor den Medien in Genf. Russland hat im Sicherheitsrat mit dem Veto mehrfach Resolutionen gegen das syrische Regime verhindert. Sobald dieses Vetorecht eingeschränkt sei, könne die UNO dem Internationalen Strafgerichtshof den Auftrag erteilen, wegen Kriegsverbrechen in Syrien zu ermitteln, sagte al-Hussein. Die Wettbewerbskommission WEKO büßt 8 Straßen- und Tiefbaufirmen in den Kantonen St. Gallen und Schwyz. Sie müssen eine Buße von insgesamt 5 Millionen Franken zahlen. Gemäss Angaben der WEKO haben die Unternehmen im Zeitraum von 2002 bis 2009 Offerten untereinander abgesprochen. Die WEKO war darauf aufmerksam geworden und leitete 2013 eine Untersuchung ein. Der Schweizer Industriekonzern ABB will seine Stromnetze behalten. Der Verwaltungsrat erteilt damit einem Großaktionär aus Schweden eine Abfuhr. Dieser verlangt, dass die Sparte verkauft wird, wie ABB mitteilt. Im Gegenzug gibt der Konzern bekannt, dass er 1,3 Milliarden Dollar sparen wird, 30% mehr als ursprünglich angegeben. Betroffen sei vor allem die Verwaltung. Die französische Regierung kauft 15 DGW-Hochgeschwindigkeitszüge, um eine Fabrik des Herstellers Alstom im ostfranzösischen Belfort mit 400 Arbeitsplätzen zu retten. Das schreiben mehrere französische Medien. Die Züge haben einen Wert von rund 500 Millionen Euro. Die Entscheidung der französischen Regierung kommt 7 Monate vor der Präsidentschaftswahl. Es ist das erste Mal, dass der französische Staat selbst Züge anschafft, um Arbeitsplätze zu retten. In zwei ihrer Werbungen hat die Migros unzulässige Versprechen gemacht. Zu diesem Schluss kommt die Schweizerische Lauterkeitskommission und heisst zwei entsprechende Beschwerden gut. Es geht um Werbungen der Kampagne Generation M. In jener, die in der Deutschschweiz zu sehen war, verspricht die Migros einem Kind, dass sie nur noch Insektizide verkauft, die Bienen nicht gefährden. Dieses Versprechen sei nicht eingehalten worden, schreibt die Kommission und stuft die Werbung deshalb als unlauter ein. Gemäß einer Sprecherin der Migros wurden die beiden Werbungen bereits angepasst bzw. vom Internet entfernt. Das Wetter. Heute und morgen scheint oft die Sonne, einzig in der Zentral- und Ostschweiz liegen teilweise dichte Wolken. Mit kräftiger Brise erreichen die Temperaturen 13 bis 16 Grad. Im Süden wird es 19 bis 22 Grad warm.
Die Geduld mit Russland sei am Ende. Mit diesen Worten haben die USA die Gespräche über eine Waffenruhe für Syrien beendet. Die USA werfen Russland vor, zusammen mit den syrischen Regierungstruppen gezielt Spitäler und die Zivilbevölkerung beschossen und humanitäre Hilfe verhindert zu haben. Russland sagt seinerseits, die USA hätten ihren Teil der Abmachungen nicht eingehalten und die syrischen Rebellen nicht von den Terrororganisationen trennen können. Ich habe den Journalisten und UNO-Experten Andreas Zumach gefragt. Die Diplomatie zwischen Russland und den USA ist in der Syrien-Frage zu Ende, ist jetzt Hopfen und Malz verloren.
Ich fürchte ja, für eine lange Zeit, weil die Obama-Administration mit Außenminister Kerry ist in 4 Wochen zu Ende. Da gibt es keinen Anreiz mehr, sich nochmal hier zu engagieren, auch keinen persönlichen Ehrgeiz bei Kerry mehr, noch einen Erfolg zu verbuchen. Und auf der anderen Seite ist auch in Moskau bei Regierung Putin im Moment kein Anreiz, eine Waffenruhe beizubringen, sondern man setzt auf militärischen Sieg.
Was bedeutet das jetzt unmittelbar für den Krieg in Syrien?
Zunächst mal noch weitere katastrophale Wochen, vielleicht Monate bis zum Beginn einer neuen Präsidentschaft in Washington, wo die Zivilbevölkerung weiter so schrecklich leidet, möglicherweise auch viele, viele Menschen verhungern und verdursten, die nun schon seit Monaten eingeschlossen sind und nicht humanitär versorgt werden.
Die USA und Russland betonen, sie wollten die Terrororganisation IS bekämpfen. Könnte es dem IS zu Pass kommen, wenn sich die beiden jetzt in den Haaren liegen?
Also wenn man daran erinnert, dass ja die Absichtserklärung von Washington und Moskau am 9. September bei der Vereinbarung zwischen den Außenministern Kerry und Lavrov in Genf gewesen ist, nach Etablierung einer 7-tägigen Waffenruhe, die auch hält, Wiederaufnahme der Hilfslieferung, dann in einem dritten Schritt die Luftbekämpfung des sogenannten Islamischen Staates miteinander zu koordinieren und zu verstärken. Dazu kommt es jetzt natürlich nicht, weil die Schritte 1, 2 ja auch nicht erfolgt sind. Darüber wird sich der IS sicher freuen, weil das bedeutet weniger militärischen Druck aus der Luft auf ihn.
Die USA und Russland machen sich gegenseitig Vorwürfe, man habe sich nicht an die Abmachungen gehalten. Wer hat recht?
Das ist eine schwierige Frage, weil die Vorfrage heißt ja, haben die beiden ihre jeweiligen Verbündeten im syrischen Konflikt überhaupt noch voll unter Kontrolle gehabt? Und da kann man große Zweifel haben. Die Amerikaner hatten ja zugesagt am 9. September, die von ihnen sogenannten und unterstützten legitimen Oppositionsgruppen dazu zu kriegen, sich von den Terrorgruppen zu trennen. Das ist ganz offensichtlich nicht geschehen. Darin liegt ja jetzt auch Moskaus Hauptvorwurf. Aber war das jemals möglich oder sind die Grenzen nicht so fließend, dass das gar nicht gelingen konnte? Und umgekehrt, hat Moskau nicht das Versprechen von Genf eingelöst, Assads Luftwaffe zum Waffenstillstand zu bewegen und Assad dazu zu bewegen, die Hilfslieferung durchzulassen? Hier kann man vermuten, wenn Putin das wirklich gewollt hätte, wäre das gelungen, aber ich glaube, er wollte es nicht.
Und Sie sagen auch, in dieser verworrenen Situation in Syrien ist es auch für die beiden Großmächte schwierig, überhaupt den Überblick zu wahren.
Es ist im Verlauf des jetzt 5-jährigen Krieges fast jeden Monat schwieriger geworden, weil immer neue Akteure auf dem Schlachtfeld aufgetreten sind. Also ich glaube, Washington und Moskau haben schon lange die volle Kontrolle und Einflussmöglichkeiten zur Steuerung dieses Konfliktes verloren.
Das klingt alles nicht sehr hoffnungsvoll. Was bräuchte es denn nun, damit Friedensbemühungen für Syrien wieder in Gang kommen?
Also der allererste völlig unverzichtbare Schritt ist natürlich ein Ende der heißen Kämpfe, vor allem der Luftbekämpfung. Frankreich hat im UNO-Sicherheitsrat gestern einen Resolutionsantrag eingebracht, der ganz bescheiden sagt, zumindest mal keine Luftkämpfe mehr und Luftbeschuss über Aleppo, dann dort eine Feuerpause auf beiden Seiten, damit dort zumindest die humanitären Hilfslieferungen ermöglicht werden. Die Hoffnung der Franzosen ist, dass sich das dann ausweiten lässt auf andere umkämpfte und belagerte Regionen. Und wenn das dann gelingt, dass dann irgendwann auch wieder politische Gespräche in Genf aufgenommen werden können. Aber der russische Botschafter in New York, Tschurkin, hat heute Nacht schon gesagt, dass Russland diesen Resolutionsentwurf zumindest nicht unterstützen wird. Ob sie ihn per Veto sogar verhindern werden, ist noch offen. Also die Hoffnungen sind nicht sehr groß, dass hier sich tatsächlich etwas zum Positiven in den nächsten Wochen und Monaten verändern wird.
Sagt Andreas Zumach, er ist Journalist und UNO-Kenner. Und so geht es hier im Rendezvous am Mittag weiter. Die Schweizer Bevölkerung ist grundsätzlich zufrieden mit dem Leben, doch es gibt große Unterschiede.
Beispielsweise in den mittleren Jahren ist die Lebenszufriedenheit am tiefsten. Das ist ein Befund, der immer wieder nachgewiesen wurde.
Wir sagen, wem, wann und weshalb mehr oder weniger zum Lachen ist. Dann:
Die ABB war wirklich in der Vergangenheit etwas zu fett.
Investoren zufriedenstellen und gleichzeitig die Angestellten nicht vergraulen. Der Spagat des ABB-Chefs Ulrich Spiesshofer. Und aus 32 mach 48. FIFA-Chef Infantino möchte die Fußball-Weltmeisterschaft weiter aufblasen. Wir fragen, was taugt seine Idee? Geld allein macht nicht glücklich, das würden wohl die meisten unterschreiben. Aber was braucht es denn, um hierzulande glücklich, zufrieden zu sein? Dazu Passanten in der Berner Innenstadt.
Ja, dass man sicher einen guten Freundeskreis hat und auch Zeit für sich hat.
Gesundheit vor allem, oder? Das ist mir das Wichtigste.
Für mich mein soziales Umfeld, das muss stimmen. Die Finanzen müssen stimmen. Und natürlich muss auch stimmen, dass ich Arbeit habe und gebraucht werde und gut eingespannt bin.
Ob jünger, ob älter, ob pensioniert oder noch in der Ausbildung, die Antworten ähneln sich alle. Zeit haben, Gesundheit, Freunde, das alles macht zufrieden. Das deckt sich auch mit den Resultaten einer Studie des Nationalfonds. Erstmals haben Forscher das Wohlbefinden der Schweizerinnen und Schweizer in einem Bericht untersucht. Ivan Santoro hat die Ergebnisse genauer angeschaut.
Die Schweiz, eine Insel der Glückseligen. Denn nirgends in Europa sind die Menschen zufriedener als hierzulande. Das belegt auch der neueste Bericht des Nationalfonds. Für Pasqualina Perichiello, Professorin für Psychologie an der Uni Bern und Mitverfasserin dieses Berichts, zeigt dies aber einfach die durchschnittliche Zufriedenheit. Die sei tatsächlich sehr groß. Wenn man aber genauer hinschaue, gäbe es große Unterschiede.
Beispielsweise in den mittleren Jahren ist die Lebenszufriedenheit am tiefsten. Das ist ein Befund, der immer wieder nachgewiesen wurde. Also er hat eine gewisse Konstanz. Es sind Jahre, wo die Leute sehr beruflich eingespannt sind, familial, gesellschaftlich.
Aber nicht nur diese 35- bis 45-Jährigen sind unzufrieden. Vor allem Arbeitslose und Arme sind wenig glücklich mit ihrer Situation und ihrem Leben. Und diese Unzufriedenheit, die hält an, solange sich die Situation für diese Menschen nicht ändert. Denn an Armut und Ausgrenzung gewöhne man sich nicht, heißt es im Sozialbericht. Was die Studie auch zeigt, Wohlbefinden und Zufriedenheit bedeuten nicht für alle dasselbe.
Vor allem bei den älteren Generationen ist diese hohe Lebenszufriedenheit in Kontrast steht mit den objektiven Gegebenheiten. Also beispielsweise sind die Rentner diejenigen, die am ehesten von einer Armutsquote betroffen sind. Aber gleichzeitig sind die Rentner diejenigen, die die höchste finanzielle Zufriedenheit haben.
Arm, aber glücklich sozusagen. Wahrscheinlich werde sich das aber schon bald ändern. Denn kommende Generationen von Rentnern seien nicht mehr so bescheiden und anspruchslos, meint Psychologin Perichiello. Trotzdem, die große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist glücklich und zufrieden mit ihrem Leben. Das Positive überwiegt. Heißt das nun, dass sich die Politik zurücklehnen kann? Nein, sagt Pasqualina Perichiello.
Wenn man genauer hinschaut, ist es schon so, dass die Schere auseinandergeht und eben diese Leute, die durch die Maschen fallen, auch erfasst werden. Weil da ist Handlungsbedarf politischer.
Komme hinzu, dass Schweizerinnen und Schweizer dazu neigten, sich zufriedener darzustellen, als sie tatsächlich seien. Auch das gelte es zu berücksichtigen.
Ivan Santoro. Mehr zum Wohlbefinden der Schweizer Bevölkerung und zur Frage, was dieses Wissen bringt, im Tagesgespräch um 1. Ein britisches Forschertrio erhält den Nobelpreis für Physik. David Tholis, Duncan Haldane und Michael Kosterlitz werden ausgezeichnet für theoretische Arbeiten zum Zustand der Materie. Daniel Theiss von der SRF Wissenschaftsredaktion. Womit befassen sich denn die drei Forscher?
Es sind alle drei theoretische Physiker, das heisst, sie beschäftigen sich vor allem mit Berechnungen. Sie haben auch sonst Gemeinsamkeiten, sie stammen alle drei aus Großbritannien ursprünglich, lehren und leben aber schon seit Jahren in den USA. Sie sind zwischen 82 und 65 Jahre alt, reihen sich also bestens ein in die wachsende Galerie der älteren Nobelpreisträger.
Und
bitte, ja.
Und wofür genau haben die drei Physiker jetzt den Nobelpreis erhalten?
Man kann sagen, es ist ein bisschen ein Schönheitspreis dieses Jahr. Es geht natürlich nicht ums Aussehen der drei Männer, sondern es geht um die mathematische Schönheit ihrer Berechnungen, wie das eben das Nobelkomitee ausführte heute. Diese Berechnungen haben sie angestellt aus Neugier an der Sache. Es ging da vor allem um Materie, die super dünn ist, also zum Beispiel Fäden, die deutlich dünner sind als ein menschliches Haar, nämlich so fein, dass sie eigentlich nur aus wenigen Atomen bestehen. Und diese Materialien haben sie dann, immer noch theoretisch muss man sagen, bei extrem kalten Temperaturen betrachtet, nahe dem absoluten Nullpunkt. Und da kam die interessante Feststellung, dass diese Materialien eben ganz wunderliche Dinge tun können. Sie können sich verformen, sie können andere Zustände einnehmen, die man nicht erwartet hat. Ein relativ bekanntes Beispiel dafür wäre die Supraleitung, nämlich dass ein Material eben plötzlich verlustfrei Strom leiten kann.
Die Geehrten hätten damit eine Tür zu einer unbekannten Welt geöffnet, begründet das Nobelkomitee seine Wahl. Was heißt das?
Eine dieser Welten ist eben die Supraleitung, die ich eben erwähnte. Da hofft man ja immer noch auf einen Durchbruch, dass dies dereinst bei Zimmertemperatur möglich wäre. Da muss man sagen, ist man aber noch weit davon entfernt. Dann gibt es eine Reihe anderer Dinge, zum Beispiel Baumaterialien für neuartige Elektronik. Da werden immer wieder exotische Eigenschaften gesucht von Materialien, damit eben neue elektronische Möglichkeiten geschaffen werden können. Schlussendlich haben die drei Preisträger mit der Topologie, für das wurden sie ausgezeichnet, gezeigt, dass es Zustände der Materie gibt, die eben wie aus einer wunderbaren Märchenwelt scheinen.
Danke für diese Informationen, Daniel Theiss von der SRF Wissenschaftsredaktion. SRF Verkehrsinfo von 12.48 Uhr. Vorsicht in der Westschweiz auf der A9 zwischen Vevey und Schexpre besteht in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. So gross wie die ABB ist kein anderer Industriekonzern in der Schweiz. 135'000 Angestellte arbeiten für ihn auf der ganzen Welt. Der Konzern sei zu gross, kritisiert aber seit längerem ein schwedischer Investor. Er drückt schon lange darauf, dass die ABB die Stromnetzsparte verkauft, damit die Aktie wertvoller wird. ABB-Chef Ulrich Spiesshofer war in Zugzwang. Heute hat er reagiert, auf gut schweizerische Art, mit einem Kompromiss. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Ulrich Spiesshofer, der Chef von ABB, musste über das Schicksal von gut 37'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entscheiden. Sollte er die Division Stromnetze verkaufen, sie separat an die Börse bringen, mit einem anderen Bereich zusammenführen oder sie einfach behalten?
Wir sind gemeinsam mit unserem Verwaltungsrat zum Schluss gekommen. Die beste Option ist eine Fortführung der Transformation unter der Eigentümerschaft von ABB. Die Wertsteigerungspotenziale sind enorm, da sind wir uns alle einig, da sind wir uns auch einig mit allen Aktionären, dass hier ist der beste Plan, diese zu heben.
Die Stromnetzsparte bleibt also bei ABB. Heute produziert sie von Übertragungskabeln über Transformatoren bis zu Software fast alles, was benötigt wird, von der Stromproduktion im Kraftwerk bis zum Verbrauch im Betrieb oder zu Hause. Wenn dieser Bereich im gleichen Konzern zusammenarbeitet, zum Beispiel mit der Robotikabteilung, dann sei das Potenzial riesig, glaubt Spiesshofer, und eben größer als bei einer Abspaltung. Aber behalten heiße auch verändern. Denn die kritischen Aktionäre hätten recht, was die Vergangenheit betrifft, räumt Spieshofer ein.
Die ABB war wirklich in der Vergangenheit etwas zu fett und wir hatten zu viel Speck angesetzt. Und mit unserem Wildcard Productivity Programm, mit unserem Verwaltungs- und Gemeinkostenprogramm greifen wir genau das an. Wir sind auf gutem Wege, 1 Milliarde Kosten hier rauszuschneiden. So in der Vergangenheit, ja, es gab enorme Potenziale, wir heben die.
Konkret will Spieshofer insbesondere in der Verwaltung noch 30% mehr sparen als bisher. In den letzten Jahren hat ABB die Zahl der Mitarbeiter um 15.000 auf 135.000 weltweit abgebaut. Durch Verkäufe oder indem ausscheidende Mitarbeiter nicht ersetzt wurden, aber auch durch Stellenabbau. Er peile keinen weiteren Stellenabbau an, sagte Spieshofer heute. Die Kosten müssten einfach sinken. Wie das zusammenpasst, wird sich zeigen. ABB bleibt auf jeden Fall gefordert. Der Energiemarkt verändert sich zurzeit rasant. Das bietet große Chancen. ABB hofft vor allem auf die Digitalisierung, die in der Energieversorgung noch weniger weit fortgeschritten ist als beispielsweise bei den Banken. Die Risiken sind aber auch beträchtlich. Kleine, extrem flexible und innovative Konkurrenten treten auf. Und große Konzerne haben häufig mehr Mühe, auf große Veränderungen zu reagieren als kleine. Das hat ABB in der 125-jährigen Geschichte bereits mehrmals erfahren.
Der Bericht von Klaus Ammann. Der neue FIFA-Präsident, der Schweizer Gianni Infantino, möchte die Fußball-Weltmeisterschaft vergrößern. Ginge es nach ihm, spielen in Zukunft 48 Mannschaften um den Titel, nicht mehr wie heute 32. Diesen Vorschlag hat der FIFA-Chef diese Nacht bei einer Rede in Kolumbien öffentlich gemacht. Frage nun an Sportredaktor Beat Sprecher. Wie sähe eine solche WM denn aus?
Neu wäre vor allem, dass es eine Art Vorrunde gibt, die soll eingeführt werden. Das würde heißen, dass die 16 besten Teams nach den Qualifikationen, die könnten ziemlich entspannt an die Weltmeisterschaften reisen, denn die wären bereits für die Gruppenphase qualifiziert. Die übrigen 32, die müssen dann zuerst eine einzige Partie spielen und sich so für eben diese Gruppenphase qualifizieren. Und hier sehe ich gleich das größte Problem bei diesem Modusvorschlag. Denn 2/3 aller Mannschaften, die kommen und wissen nicht, ob sie nur für ein Spiel quer über den Erdball fliegen müssen. Das ist für sie sehr unbefriedigend. Die Logistik wird enorm schwierig. Und für die Fans ist es auch nicht sehr lustig, wenn sie nicht wissen, wie weit die Mannschaft kommt. Sie können ihre Reisen, ihre Tickets und auch ihre Unterkünfte gar nicht richtig planen.
Trotzdem macht jetzt Gianni Infantino diesen Vorschlag. Was spricht denn für ihn dafür, mehr Teams zuzulassen?
Die Rechnung ist relativ einfach. Mehr Länder, gleich mehr Spiele, gleich mehr Einnahmen. So einfach ist das. Dies hat Gianni Infantino bei seiner Präsentation auch so erklärt. Und es würden neu 80 Partien ausgetragen, nicht mehr wie bis anhin 64. Und das würde dann eben die Kassen kräftig füllen. Für ihn persönlich ist der Vorschlag zudem auch attraktiv. Immer wenn ein Verbandspräsident verspricht, mehr Teams an Endrunden zuzulassen, dann erhöhen sich ihre Wahlchancen. Denn die kleinen Nationen versprechen sich so eher einmal bei einem Turnier mit dabei sein zu können. Und deshalb wird der Kandidat dann eher gewählt. Dieser Mechanismus, der ist nicht neu, den kennt man. Sepp Blatter zum FIFA-Präsidenten, Michel Platini zum UEFA-Präsidenten, die haben das genutzt. Und auch Gianni Infantino hat das gemacht und will es nun noch für seine Wiederwahl vielleicht noch einmal nützen. Die Rechnung wäre dann einfach: mehr Länder, mehr Spiele, mehr Geld und mehr Stimmen.
Heute kämpfen 32 Mannschaften um den Weltmeistertitel. Das ist für einige Fußballfans jetzt schon oberste Grenze. Sie haben die Skepsis auch vorher angesprochen. Wie realistisch ist es denn, dass Infantinos Vorschlag durchkommt?
Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Zu vieles wirkt für mich zu wenig durchdacht. Auch ist es kaum organisierbar für 48 Teams, entsprechende Unterkünfte, Sicherheitsdispositive und so weiter zu organisieren. Vielleicht ist es auch nur ein Versuchsballon, um die vorgeschlagenen 40 Teams, die er bei seiner Wahl vorschlug, irgendwie durchzubringen, dass das ein Maximalvorschlag ist. Der Plan wird nun beraten. 2017 soll dann darüber befunden werden.
Danke, Beat Sprecher in die SRF Sportredaktion. Und nun zu unserer Serie über eine Technologie, welche die Geschäftswelt verändern wird.
Blockchain, wenn Vertrauen digital wird.
Für die Finanzwelt ist Blockchain Bedrohung und Hoffnung zugleich. Einerseits könnte die Technologie einträgliche Bankgeschäfte zunichte machen. Andererseits kann sie auch Konkurrenzvorteile verschaffen. Kein Wunder, hält die Blockchain die Banken und ihre IT-Spezialisten rund um den Globus in Atem. auch die UBS. Die Schweizer Grossbank hat eigens ein Innovationslabor aufgebaut, das die Möglichkeiten und Grenzen von Blockchain erforscht. Mitten im Londoner Finanzviertel Canary Wharf. Jan Baumann war dort.
Canary Wharf. This train will terminate.
Canary Wharf an der Themse in London. Früher legten hier in den Docklands die Frachtschiffe an. Heute stoppt die Hochbahn bei einer gigantischen Ansammlung von Bürotürmen. Die Logos der Finanzkonzerne prangen an den Fassaden aus Stahl und Glas. Hinauf im Wolkenkratzer, One Canada Square, zum 39. Stock. Level 39, so heißt auch der Technologie-Inkubator. Ein Brutkasten für fast 200 IT-Startups, Cybersicherheit, Big Data, elektronische Zahlungssysteme, Kryptowährungen, das sind die Themen. Mit dabei die Schweizer Grossbank UBS. Auch sie hat ein Büro. Der IT-Spezialist Alex Bettlin leitet hier für die UBS das Innovationslabor. Dunkles Haar, wache blaue Augen. Hinter ihm eine Trennwand aus Glas. Dort kleben bunte Post-it-Zettel drauf mit Stichworten wie New Trust, New Money, Blockchain. Bettlin analysiert mit seinem sechsköpfigen Team, was die neue Blockchain-Technologie für die Finanzwelt und die UBS bedeuten könnte. Anfänglich sei er skeptisch gewesen. Dann habe er das Potenzial erkannt. Das sei wie beim Testfahren von Prototypen in der Autoindustrie.
Imagine test driving a car. Until you've sat in it and figured out what it feels like when you drive it, it's very difficult to make decisions.
Bevor man den Wagen nicht selbst ausprobiert habe, könne man auch nicht sagen, was er tauge. Interessant ist Blockchain für Banken wie die UBS, weil man damit Daten und Transaktionen fälschungssicher machen kann, ohne die Kontrolle durch eine zentrale Instanz. Das schafft ganz neue Möglichkeiten, auch solche, die die Existenz traditioneller Banken in Frage stellen könnten.
Well, what if every single participant in this money economy could be their own little bank?
Was wäre, wenn mit Blockchain jeder seine eigene kleine Bank aufmachen könnte? Blockchain macht das technisch möglich, durch die elektronisch sichere Verschlüsselung der Information. So können immer alle vom gleichen Stand der Dinge ausgehen in der neuen digitalen Finanzwelt. Und darum eignet sich die Technologie für die Entwicklung digitaler Währungen wie Bitcoin oder auch für die Abwicklung von milliardenschweren Transaktionen im Wertschriftenhandel. Das radikal Neue, erklärt Alex Bettlin, ist, dass die Geschäfte in aller Öffentlichkeit abgewickelt werden.
Imagine you're in a big room, there's 100 people, and every transaction is shouted at.
Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem riesigen Raum mit 100 Leuten. Jede Transaktion wird laut ausgerufen. Alle im Raum führen ihre eigene Buchhaltung. Dann bestätigt jeder laut die Transaktion und sagt, ja, ist akzeptiert. Alle 10 Minuten wiederholt sich das und alle einigen sich auf den neuesten Stand. Nur, dass eine Blockchain-Software auf weltweit verstreuten Computerservern diese Arbeit erledigt. Bettlin und seine UBS-Kollegen beschreiben Blockchain in einem Aufsatz als Trust Engine, als Vertrauensmaschine. Doch kann man dieser Maschine wirklich trauen? Keine Technologie sei 100% sicher, antwortet Bettlin.
We know from experience, pretty much no technology, no solution is 100% sure.
Wichtig sei, die Sache langsam anzugehen.
The key here is taking it easy.
Darum nehme sich sein Team die Zeit, um die Stärken und Schwächen von Blockchain auszuloten. Experimentiert hat Bettlin bereits mit einer Art Blockchain-Obligation. Im Unterschied zu herkömmlichen Obligationen übernehmen diese Smart Bonds die Zinszahlungen an die Obligationäre gleich selbst, statt dass eine Bank das Geld überweist. Man muss die Smart Bonds nur entsprechend programmieren.
Technically speaking, we proved that it's possible. So that was very exciting.
Technisch habe es funktioniert. Bettlin ist fasziniert. Doch bei aller Faszination, es ist natürlich nicht Bettlins Ziel, die UBS mit Blockchain überflüssig zu machen. Vielmehr will er Blockchain nutzen, um Bankgeschäfte künftig viel effizienter und günstiger abzuwickeln. Das heißt, selbst wenn es die Banken für einige konventionelle Dienste dereinst nicht mehr zwingend brauchen sollte, gerade in Vermögensfragen seien die Kunden mehr denn je auf die Beratungsdienste der Banken angewiesen.
This is where I think that advisory service, guidance service is going to be incredibly important now and ever more so in the future.
Die UBS, die größte Vermögensverwaltungsbank der Welt, sieht Blockchain also offenbar nicht als Bedrohung, sondern als Chance, die Kosten zu senken.
The reason we have this lab is really to make sure that we continue to provide superior returns to our shareholders.
Letztlich geht es bei der UBS auch in der luftigen Höhe des 39. Stocks von Level 39 darum, den Profit zu steigern für die Bank und die Aktionäre.
Jan Baumann über Blockchain in der Finanzwelt. Wenn Sie genauer wissen wollen, wie Blockchain funktioniert, dann gehen Sie auf srf.ch/news. Dort finden Sie erklärende Texte, eine illustrierende Grafik sowie die bereits ausgestrahlten Beiträge unserer Serie. Morgen geht es weiter, dann widmen wir uns den Problemen und Fallstricken der Technologie. Es ist eins, gleich im ersten und vierten das Tagesgespräch zu unserem Wohlbefinden, was uns glücklich macht, was nicht und vor allem, was es bringt, das zu wissen. Nach den Schlagzeilen mit Andreas Freudig.
Das Klimaabkommen von Paris kann definitiv in Kraft treten. Das EU-Parlament hat dem Vertrag zugestimmt. Damit sind die Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt, weil ihn genug Länder mit hohem CO2-Ausstoß ratifiziert haben. Der Nobelpreis für Physik geht an drei Wissenschaftler, die ungewöhnliche Zustände von Materie erforschen. Ihre Erkenntnisse können laut dem Nobelpreiskomitee zum Beispiel neuen Generationen von Elektronik dienen. Beim Thema Kriegsverbrechen sollen die Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat auf ihr Veto verzichten. Das fordert der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte und nennt das Beispiel Syrien. Gegen Syrien sei es wegen Vetos zu keinen Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen gekommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.